Römer 15, Verse 1 bis 13. Wir aber, die Starken, sollen die Schwachheiten der Schwachen tragen und nicht selbstgefällig sein. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus war nicht selbstgefällig, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber gebe euch, dass ihr untereinander gleichgesinnt seid, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Darum nehmt einander an, genauso wie Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Denn ich sage, dass Jesus Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißung an die Väter zu bestätigen. Und zwar damit die Nationen Gott preisen, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen singen. Und wieder sagt er, freut euch, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen, und preist ihn, alle Völker. Und nochmals sagt Jesaja, es wird ein Nachkomme Jesses sein, und er wird aufstehen, um über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Wir bitten dich, lass uns still werden vor dir. Rühre uns an durch dein Wort und zeig uns von neuem die Gnade, die darin besteht, dass wir deinen Sohn besser erkennen und lieben lernen. In seinem Namen beten wir. Amen. Kaum etwas kann unsere Zeit so sehr in Beschlag nehmen wie ein Smartphone. Das gilt nicht nur für uns Erwachsenen, sondern auch für unsere Kinder, die sich regelmäßig darüber beschweren, dass ihre Freunde viel mehr Zeit verbringen dürfen als sie auf diesen Handys. Gut, denke ich mir da insgeheim, denn entgegen der dominierenden Vorstellung sind Smartphones nicht überlebensnotwendig. Viele Menschen sind Smartphone-süchtig, ohne es zu merken, groß und klein. Falls ihr euch fragt, was das mit dem Thema auf der Folie zu tun hat, haben wir eine Folie? Wenn ja, könnten wir dann den Screen hier noch anschalten, Dankeschön. Falls ihr euch fragt, was das mit dem Thema auf der Folie zu tun hat, will ich nur zwei Punkte dazu nennen. Zum einen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass wer mehr Zeit in Social Media online verbringt, also sprich auf dem Handy, dass der weniger Empathie für die echten Menschen um ihn herum aufbringen kann. Und ich denke, Empathie ist sehr wichtig, wenn man einander annehmen soll. Zum anderen hindert uns aber auch die Art und Weise, wie Smartphones uns süchtig machen, daran, einander anzunehmen. In einem TED-Talk, den ich diese Woche angeschaut habe, beschreibt Tristan Harris, ein ehemaliger Google-Ingenieur, dass Menschen umso länger vor dem Smartphone verbringen, je polarisierender der Stream anfängt. Je polarisierender der Stream ist, den man sich anschaut, umso länger verbringt man Zeit vor dem Smartphone. Daran sieht man, dass natürlich gerade werbefinanzierte Online-Angebote, also nicht nur Social Media, sondern auch Online-Nachrichten und was auch immer, indirekt daran beteiligt sind, dass unsere Gesellschaft immer polarisierter wird, immer mehr zu Empörung tendiert und damit das gegenseitige Annehmen verhindert. Wenn man Geld damit verdienen will, muss man mit Polarisierung starten. Natürlich nutzen sie dabei einfach nur ihre Kenntnisse der menschlichen Psyche zur besten Produktvermarktung, aber ich denke, da hilft es sicherlich auch uns, wenn wir diese Zusammenhänge verstanden haben. Eine der wenigen Dinge, in denen sich alle einig sind, besteht heutzutage wohl noch darin, dass unsere Gesellschaft sich in wenigem einig ist, dass unsere Gesellschaft polarisierter wird. Wir als Gemeinde können dagegen etwas unternehmen. Wir als Gemeinde können eine befreiende Gegenkultur bilden. Und zwar wie? Indem wir einander annehmen. Online oder offline. Indem wir einander annehmen. Schauen wir uns dazu zuerst an, was es bedeutet, einander anzunehmen. Annehmen ist Begriff, ist ein Begriff ohne eine feste Bedeutung in der Bibel. Er wird zum Beispiel für ganz normale Situationen im Alltag verwendet, wo man etwas in Empfang nimmt, zum Beispiel, oder jemanden in Empfang nimmt, wo man jemanden willkommen heißt oder wo man gemeinsame Sache macht, also nicht immer im Guten, sondern auch im Schlechten wird dieser Begriff verwendet, aber hier ist er natürlich positiv gemeint. Annehmen ist also ziemlich unspezifisch und wir müssen uns deshalb zum besseren Verständnis den Zusammenhang hier in Römer 14 und 15 anschauen, denn dort sehen wir zwei Dinge über dieses Annehmen. Erstens im direkten Kontext. Dort sehen wir, dass einander annehmen mit einer bestimmten Einstellung einhergeht. Schaut euch dazu Vers 7 an. Dort sagt Paulus, darum nehmt einander an, genauso wie Christus uns angenommen hat, zu Gottes Ehre. Also die Art, wie man einander annehmen soll, soll der Haltung entsprechen, mit der Christus uns angenommen hat. Dazu gleich noch etwas mehr, aber zunächst der zweite Punkt zur Bedeutung von Annehmen. Wir entdecken nämlich zweitens im weiteren Kontext, und jetzt ist es hilfreich, wenn ihr eine Bibel vor euch habt, wenn nicht, ist es nicht so schlimm. Wir entdecken im weiteren Kontext, dass mit dem Ausdruck nicht nur eine reine Einstellung gemeint sein kann, sondern auch ganz konkrete persönliche Begegnungen. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr jetzt zurück zu Kapitel 14 blättern. Dort seht ihr in Vers 1, dass ebenfalls die Rede vom Annehmen ist. Paulus hat dann quasi eine Klammer aufgemacht, die er dann hier in Kapitel 15 wieder schließt. Was können wir aus Kapitel 14, Vers 1 mitnehmen? Wenn ihr keine Bibel vor euch habt, hört gut zu. Dort ruft Paulus auf, den Schwachen im Glauben nehmt an. Annehmen. Den Schwachen im Glauben nehmt an, aber nicht, um über Meinungen oder über Meinungsverschiedenheiten zu streiten. Ja, was es mit den Starken und Schwachen im Glauben auf sich hat, war Teil von letzter Woche. Hier nur kurzer Hinweis, dass es sich um Meinungsverschiedenheiten zwischen Christen aus einem jüdischen und einem nichtjüdischen Hintergrund handelte. Und zwar vor allem darüber, was man essen darf, was man trinken darf und auch darüber, ob man als Christ auch die jüdischen Festtage im Alten Testament heute noch einhalten sollte. Ja, und hier heißt es nun, in Kapitel 14 heißt es an die Starken gerichtet, dass sie die andere Gruppe annehmen soll, und zwar nicht um zu streiten. Und daran merkt man, es muss sich um persönliche Begegnungen handeln und nicht nur um eine Einstellung. Ja, es muss sich um Begegnungen zum Beispiel in Gottesdiensten handeln oder auch im Privaten. Ja, vielleicht geht es auch allgemein um die Aufnahme in eine Gemeinde, trotz unterschiedlicher Auffassungen, die man respektieren sollte. Also auch wenn der Begriff Annehmen sehr breit gefasst ist, können wir doch sagen, dass es um konkrete persönliche Begegnungen geht, die man mit einer bestimmten Einstellung, nämlich der von Christus, angeht. Und hier in Vers 5 hat Paulus die Christen deshalb schon aufgefordert, dass sie untereinander gleichgesinnt sind, nämlich wie es Christus Jesus entspricht. Was er damit meint, haben wir vor zwei Wochen gesehen. Er meint damit eine Haltung von demütiger Zugewandtheit. Demut und Zugewandtheit. Und das ist die Haltung, die Jesus Christus an den Tag legte, als er Sohn Gottes Mensch wurde und sich für uns ans Kreuz schlagen ließ. Demütige Zugewandtheit. Von diesen persönlichen Begegnungen können wir zwar auch ableiten, wie man sich online, zum Beispiel auf Facebook, begegnet, aber noch einmal, es handelt sich in erster Linie um körperliche Begegnungen an einem gemeinsamen geografischen Ort, keinem virtuellen. Ja, es geht darum, wen wir nach Hause zum Essen einladen, mit wem wir nach dem Gottesdienst reden und wen wir vielleicht vermeiden, mit wem wir einen Kaffee trinken gehen, wenn die Cafés endlich wieder offen sind, um solche Fragen. Und deshalb will ich gleich hier eine erste Frage an uns stellen. Gibt es für dich aktuell jemanden aus der Gemeinde, den du vermeidest, weil er anders ist als du? Vermeidest du gerade jemand, weil er anders ist als du? Die Welt ist gespalten entlang ethnischer Trennlinien, entlang ökonomischer Ungleichheit, entlang politischer Auffassungen. Ich frage mich, wie viele Grüne und AfD-Abgeordnete sich wohl in der letzten Woche miteinander im Bundestag zum Kaffee verabredet haben. Es ist unmöglich. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist das nicht nur draußen in der Welt so, sondern wir alle verbringen viel lieber Zeit mit den Leuten, die genauso ticken wie wir. Sprich, wenn die Welt draußen anhand dieser Linien, die ich gerade genannt habe, gespalten sind, sind wir es vielleicht über theologische Auffassung. Die Gegenkultur der Gemeinde lautet dagegen, nehmt einander an. Und das heißt, sucht aktiv persönliche Begegnungen mit denen ihr im normalen Leben nichts zu tun haben möchtet. Mit denen, die ihr am liebsten vermeiden würdet. Ladet sie zum Essen ein. Trinkt Kaffee mit ihnen. Gerade mit denen, die völlig anders ticken als ihr. Nach dem Gottesdienst, wenn es mal wieder Kaffee gibt. Und aber auch unter der Woche. Gibt es jemanden, den du vermeidest? Was kannst du tun, um ihn anzunehmen? Wir sehen also schon, dieser Vers 7, in dem dieser Aufruf vorkommt, enthält einen kleinen Schubser mit dem Ellbogen für uns, ja, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Ich weiß nicht, wie sanft oder unsanft du den empfindest. Aber man darf natürlich fragen, warum? Ja, warum sollten wir überhaupt die Anstrengung unternehmen und gegen den Strom schwimmen? Warum sollten wir einander annehmen? Wenn wir diesen Abschnitt hier genauer unter die Lupe nehmen, dann sehen wir, dass er sich tatsächlich primär nicht mit dem Wie des Annehmens beschäftigt, sondern mit diesem Warum, das wir uns jetzt anschauen. Und wir finden darin mindestens vier Gründe, vier, die ich erwähnen möchte, warum wir einander annehmen sollten. Und bevor wir uns diese vier Gründe anschauen, will ich noch eine Sache loswerden. Jeder dieser Gründe, den ich nennen werde, soll nicht nur unseren Intellekt ansprechen. Sonst wird sich nicht viel ändern. Ja, damit wir Salz und Licht in unserer Gesellschaft sind, damit wir diesen Ruf des Vaters ausführen, muss sich auch unser Herz angesprochen fühlen. Und vielleicht muss sich also zuerst unser Wollen neu ausrichten, damit wir einander annehmen. Entlang dieser Linien, wo vielleicht gerade kleine Unterbrechungen zu erkennen sind. So viel vorneweg. Der erste Grund lautet, im einander annehmen spiegelt sich das Evangelium. Im einander annehmen spiegelt sich das Evangelium. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Christus uns angenommen hat. Trotz unserer Unvollkommenheit, trotz unserer Schuld vor Gott hat Christus sich nicht von uns abgewendet, sondern er ist Mensch geworden und er hat alles, was uns vor Gott unannehmbar macht, am Kreuz getragen, ins äußerste Meer geworfen. Und wenn wir auf Jesus Christus als Erlöser und Herrn vertrauen, dann sind wir Glieder seines Leibes. Er hat uns in seinen Leib aufgenommen, sagt Paulus in Kapitel 12. In Gottes Augen sind wir eins mit Jesus Christus. Wir sind eins mit dem Vater. Ja, das muss man sich vorstellen. Gott, der Vater, hat uns, die wir einst Feinde waren, durch den Glauben in seine eigene Familie aufgenommen. Wir sind bedingungslos angenommen. Wir sind unwiderruflich angenommen. Nichts wird sich jemals daran ändern. Keine von meinen Macken kann daran etwas ändern. Keine Fehler, die ich mache, keine schlechten Angewohnheiten, nichts kann daran etwas ändern. Christus hat dich und mich wirklich angenommen, voll und ganz. Und das ist eine Botschaft, die wunderbar befreiend ist. Ja, Menschen suchen nach Freiheit im Individualismus. Wir finden sie bei Gott. Wir haben sie bei Gott gefunden. Im Angenommensein bei Christus finden wir Freiheit. Freiheit von Furcht. Freiheit vor dem Zwang, anderen gefallen zu müssen. Freiheit vom Zwang, uns selbst gefallen zu müssen. Freiheit, unsere Existenz auf Kosten anderer zu sichern, weil Gott sie uns sichert. Freiheit von gesellschaftlichen Trennlinien, Freiheit von Masken, auch bildlich gesprochenen Masken. Freiheit, einander anzunehmen. Im Einander annehmen spiegelt sich das Evangelium in seiner ganzen wunderbaren Schönheit wider. Und deshalb begründet Paulus den Aufruf in Vers 2 zuerst mit dem Evangelium, nämlich, dass wir nicht selbstgefällig sein sollen, weil auch Christus sich nicht selbst gefallen hat. In Vers 5 bezieht er sich noch einmal auf das Wirken von Christus im Evangelium und er sagt, wir sollen untereinander gleichgesinnt sein, wie es Christus Jesus entspricht. Und in Vers 7 sagt er, wir sollen einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Indem Christen einander annehmen, machen sie Christus in der Welt sichtbar. Wir spiegeln das Evangelium wider und zeigen so, wie der Gott des Evangeliums tatsächlich in Wahrheit ist. Einander annehmen, spiegeln wir das Evangelium. Das war der erste Grund. Der zweite Grund lautet, einander annehmen war schon immer Gottes Plan. Der eigentliche Aufruf zum gegenseitigen Annehmen steht ja in Vers 7, den haben wir uns ja jetzt schon so ein bisschen angeschaut. Aber in Vers 8 folgt darauf gleich das Wörtchen denn. Ja, ich habe es zwar eingeklammert, weil es in unserer Übersetzung ausgelassen wird und sich aber im ursprünglichen Text befindet. Ja, und dieses Denn zeigt an, dass Paulus das einander annehmen, von dem er in Vers 7 spricht, mit Vers 8 bis 12 begründet. Und dort beschreibt er zwei Dinge, die Jesus Christus durch sein Kommen bewirkt hat. Vers 8, zuerst sagt er in Vers 8, dass Jesus Christus Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen. Ja, damit meint er, dass Jesus Christus, wie es hier heißt, die Verheißungen an die Väter bestätigt, also erfüllt hat. Und dafür können die Juden Gott preisen. Das ist der erste Grund. Falls man nun bei diesen Verheißungen vor allem an das verheißene Land denkt, vielleicht auch an Segen allgemein über Israel, dann sagt Paulus nicht so schnell. Nicht so schnell. Lest noch einmal in 1. Mose 12 nach, was Gott Abraham verheißen hat. Und wir haben hier ein Zitat aus 1. Mose 12. Dort heißt es, und der Herr sagte zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Ja, das ist das Land. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Das ist die zweite Verheißung, ein großes Volk. Und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und dann kommt es in Vers 3 noch deutlicher, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen und in dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Die Verheißung an die Väter erfüllt sich erst dadurch, dass der Segen der Gemeinschaft mit Gott, den Israel genießen darf, den Abraham an der Stelle genießt, auf alle Völker auf Erden ausgedehnt wird. Und das erfüllt sich im Evangelium. Ja, das Zweite, was Christus also erreicht hat, ist, dass auch die nichtjüdischen Nationen, heißt es hier in Vers 9, dass auch die nichtjüdischen Nationen Gott preisen, und zwar um Gottes Barmherzigkeit willen. Ja, das Erste, was Christus erreicht hat, bezieht sich auf die Juden, das Zweite auf die Nichtjuden. Ja, in Christus hat er sich auch den Nichtjuden zugewandt und hat sie in seine Familie aufgenommen. Und Paulus begründet diese Aussage, indem er viermal das Alte Testament zitiert. Wir schauen uns das ganz kurz an, wirklich nur ganz kurz. Es beginnt mit einem Zitat von König David aus Psalm 69, wo er sagt, ich werde dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen singen. Ja, wie schon gesagt, diese Aussage erfüllt sich in Jesus Christus, der nun inmitten der Gemeinde aus Juden und Nichtjuden den Vater lobt und preist. Man könnte sagen, Jesus ist der, durch den Anbetung möglich wird. Er ist der himmlische Lobpreisleiter der einen Gemeinde aus Juden und Gemeinden. Um ihn versammeln sich alle. Die nächsten zwei Zitate richten dann den Aufruf an die Nationen, dass sie gemeinsam mit seinem Volk Gott loben und preisen. Und der Grund dafür liegt nun auf der Hand, nämlich dass die Verheißung an die Väter im Alten Testament, die sich im Evangelium von Jesus erfüllen, für Juden und Nichtjuden gleichermaßen frohe Botschaft ist. Beide Seiten sind vereint in derselben Hoffnung auf die eine Verheißung. Und deshalb sollen sie einander annehmen. Das war schon immer Gottes Plan. Was für eine Katastrophe wäre es, wenn Juden und Nichtjuden oder in unserer Gemeinde, egal welche zwei Gruppen, wenn zwei Gruppen sich gegenseitig ausschließen würden, wenn es Gottes Plan ist, dass sie einander annehmen. Keine politische Meinungsverschiedenheit, keine Hautfarbe, keine Differenz im Kontostand oder im Bildungsniveau darf sich jemals gegen Gottes Plan richten. Und Gottes Plan ist, dass wir einander annehmen. Das war der zweite Grund. Der dritte Grund lautet, einander annehmen ist zu Gottes Ehre. Einander annehmen ist zu Gottes Ehre. Vielleicht ist euch beim Abschnitt gerade eben schon aufgefallen, wie sehr er getränkt war von Bezügen zu Gottes Ehre, zu Gottes Verherrlichung, im Lobpreis vor allem. Schaut euch das nochmal an. Vers 9, ich werde deinem Namen singen. Vers 10, freut euch, ihr Nationen und seinem Volk. Vers 11, lobt den Herrn und preist ihn alle Völker. Und am Ende ist die Rede von Hoffnung, von Freude, von Frieden in Vers 12 und 13. Singen, freuen, loben, preisen und hoffen. Das ist Gottes wunderbarer Plan für die Menschheit, den er in Jesus Christus verwirklicht. Und darin sehen wir, dass einander annehmen zu Gottes Ehre sein soll. Auch im Kernabschnitt von Vers 5 bis 7, den wir uns jetzt anschauen als nächstes, ist gleich zweimal die Rede von Gottes Ehre. Ja, zuerst in Vers 6, schaut euch das an. Dort heißt es, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Ja, und hier liegt ausdrückliche Betonung darauf, dass in der Gemeinde alle gemeinsam Gott verherrlichen, und zwar mit einem Mund. Wie wir reden, wie wir singen, in unseren persönlichen Begegnungen miteinander, wird hörbar, was Gott an uns getan hat. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Ja, und je mehr das in Einheit geschieht oder gesungen wird, umso mehr wird Gott dadurch verherrlicht. Vers 6 nimmt eine zentrale Stellung in diesem Abschnitt ein. Was davor kommt, läuft auf ihn zu. Das sehen wir unter anderem an dem kleinen Wörtchen damit, mit dem Vers 6 beginnt. Vers 6 ist sozusagen das Ziel, auf das Vorhergesagte hinausläuft. Und wie schon gesehen, beginnt Vers 7 danach mit einem Darum. Das heißt, er begründet, wie Gott verherrlicht wird. Ja, beide Seiten weisen auf das Ziel hin, worauf das Einander-Annehmen in Vers 7 hinauslaufen soll, nämlich das Ziel, Gott zu verherrlichen. In Vers 7 finden wir dann auch schon den zweiten Bezug in diesem kurzen Abschnitt, nämlich wir sollen uns annehmen zu Gottes Ehre. Man kann das leicht überlesen, Aber das Wort ist wirklich überall in diesem Abschnitt. Und ich denke, wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass Gottes Verherrlichung für uns menschliche Geschöpfe das oberste Ziel im Leben sein sollte. Ja, das oberste Ziel des Menschen ist, seinen Schöpfer zu verherrlichen. Einander annehmen ist ein unverzichtbarer Kernbestandteil dessen, wie wir das als Gemeinde umsetzen. Ja, einander annehmen wirkt auf das höchste menschliche Ziel zu, dass wir Gott verherrlichen. Es ist nicht nur ein optionales Extra. Es wäre schön, wenn das so aussehen würde, wenn wir uns einander annehmen würden. Nein, es ist absoluter Kernbestandteil, wie wir Gott verherrlichen. Und was möchte man auch mehr tun, als Gott verherrlichen, wenn man ihn so kennengelernt hat, wie wir im Evangelium? Wenn man Gott als Vater kennengelernt hat, der uns bedingungslos liebt, der uns befreit, der uns Gewissheit gibt, der uns Hoffnung gibt. Welches Ziel könnte man im Leben anstreben, das höher ist, als unseren himmlischen Vater mit unserem Leben, mit unseren Mündern zu verherrlichen, wenn er uns mit so vielen guten Dingen segnet, mehr als wir uns vorstellen können? Und das Evangelium von Jesus Christus dein und mein Herz weich gemacht hat, damit wir uns in vertrauensvoller Liebe diesem Gott zuwenden. Was würden wir sonst tun? Würden wir da nicht Gott in allem die Ehre geben wollen? Also lasst uns einander annehmen. Lasst uns alle gemeinsam diesen Gott mit einem Mund verherrlichen, indem wir von seinem Evangelium, von seinen großen Taten erzählen. Es gibt noch einen vierten und letzten Grund, warum wir einander annehmen sollen. Wir finden in Vers 13, einander annehmen führt zu überströmender Hoffnung. Schauen wir uns Vers 13 an, dort bringt Paulus die ganzen Fäden, die er in diesem Abschnitt gesponnen hat, in einem Gebet zusammen. Er sagt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ja, zuerst zeigt das Gebet, dass diese überströmende Hoffnung Gottes Geschenk ist. Ja, die Aufrufe, die Paulus hier formuliert, sind letztlich Aufrufe, dass man einfach mit dem mitgeht, was Gott sowieso schon geplant hat und was er deshalb auch umsetzen wird. Wir sollen einfach uns dem öffnen. Deshalb betet Paulus. Aber das Gebet drückt auch aus, was Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes tun wird. Ja, was Paulus erwartet, wenn wir bereitwillig mit Gottes Plan mitgehen. Ja, welche Veränderung wir dadurch erwarten können, wenn wir einander annehmen. Und es heißt überströmende Hoffnung. Ja, wie das genau abläuft, sehen wir im ersten Teil des Verses. Dort sehen wir, indem man einander annimmt, wird Gott der Gemeinde Freude und Frieden im Glauben schenken. Das geschieht nicht auf geheimnisvolle oder mystische Weise, sondern ganz einfach dadurch, dass man sich nicht in Meinungsverschiedenheiten und passiv-aggressivem Verhalten gegenseitig aufreibt. Ja, das raubt ja erst die Freude und den Frieden, die Gott für uns vorhat. Ja, wenn man sich nicht vermeidet oder misstrauisch beäugt oder gar verurteilt, dann steht man als Einheit da. Und dann kann man einmütig den Blick auf Jesus richten. Und was wird uns mehr mit Freude erfüllen? Was wird uns mehr Frieden geben, als im Frieden miteinander zu leben? Es ist kein mystisches, geheimnisvolles Gebet, sondern es erfüllt sich darin, dass wir einander annehmen. Aber wenn Gott das schenkt, dann wird dadurch eine feste Hoffnung in der Gemeinde wachsen. Einfach weil Friede und Freude zu Hoffnung führen, zu Zuversicht, dass Gott am Wirken ist unter uns. Und diese Hoffnung, heißt es hier, wird überströmen. Das kann zwei Dinge bedeuten. Einerseits, dass die Hoffnung in Lobpreis hörbar wird. Andererseits aber auch könnte es bedeuten, dass sie in die Welt überströmt. Ja, weil Gott in der Gemeinde das ermöglicht, woran alle weltlichen Appelle und Anstrengungen nach Einheit und Gemeinsamkeit in der Gesellschaft scheitern. Gott bewirkt es in der Gemeinde. Weil Christus uns angenommen hat, befähigt er uns, einander anzunehmen. Das ist sein Plan, der in der Gesellschaft scheitert, aber in der Gemeinde wahr wird. Das ist die Hoffnung, die in der Gemeinde sichtbar wird und die überströmt deshalb, sichtbar und hörbar wird in der Gesellschaft. Und wäre es nicht wunderbar, wenn diese Hoffnung tatsächlich in unseren Begegnungen spürbar und erfahrbar wird? Und dieses Gebet drückt die Erwartung aus, dass das der Fall sein wird, wenn wir einander annehmen. Wenn wir alle gemeinsam Gott verherrlichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, man kann dieses Geschenk Gottes in unserer Mitte schon deutlich spüren. Es kann bestimmt auch noch wachsen. Nichts in dieser Welt ist vollkommen. Aber je mehr wir einander annehmen, umso spürbarer, umso erfahrbarer werden wir uns als Gegenkultur zu dieser Welt darstellen. Bei allen Einschränkungen, die wir gerade angesichts von Corona hinnehmen müssen und an die wir uns auch halten wollen, ruft Paulus uns auf, dass wir einander in persönlichen, konkreten, körperlichen Begegnungen annehmen. Ja, das gilt zwar einerseits auch für die Art und Weise, wie wir uns online verhalten, aber es gilt gerade und ist in erster Linie gemeint für die persönlichen, körperlichen Begegnungen mit Christen aus ganz verschiedenen Ecken, durch die wir Gott verherrlichen, durch die wir Gottes Plan verwirklichen. Wir wollen also einerseits diese Einschränkungen für den Moment respektieren, aber wir wollen andererseits auch auf keinen Fall vergessen, dass gerade persönliche, körperliche Begegnungen Teil von Gottes Plan sind. Wir kommen nicht ohne sie aus. In ihnen spiegelt sich das Evangelium wieder. Aber mit ihnen geben wir Gott die Ehre. Und durch sie wird unsere Hoffnung wachsen und wird überströmen im Lobpreis in die Welt hinaus. Also egal ob online oder offline, lasst uns einander annehmen und darin ausdrücken, dass wir und darin Gott die Ehre geben. Lasst uns, wo es möglich ist, Mahlzeit miteinander genießen, lasst uns Kaffee miteinander trinken und lasst uns beten, dass unsere Hoffnung für alle sichtbar überströmt. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir sehen in diesen Versen, dass dieses einander annehmen das Ziel deines großen Planes mit Jesus Christus ist. In Jesus Christus hast du uns angenommen, Jesus Christus hat uns angenommen, wir sind deine Kinder. So schenk du uns nun, dass wir einander annehmen, dir zur Ehre und zum Zeugnis vor der Welt, dass du mitten unter uns wirkst. In Jesu Namen. Amen.